Thema, das ich vor ein paar Wochen angefangen habe, Hilfe, ich bin Papa, möchte ich weitermachen. Na, die Überschrift ist nicht Treffen zu jeder einzelnen Stunde, aber doch eigentlich das, die Motivation zu den Stunden, die ich gemacht habe, zur Rüstung von Vätern, Eltern, allgemein einige Worte, die wir, oder was wir zum Wort, aus dem Wort Gottes lernen können. Hast du es gefunden? Na, da haben wir die PowerPoint. Ja, was das Wort uns zu lehren hat zu dem Thema Familienleben, besonders die Verantwortung von Eltern und da besonders die Verantwortung des Vaters. Das Evangelium im Mittelpunkt der christlichen Familie war das, was ich beim letzten Mal angesprochen habe. Das ist Voraussetzung dafür, dass ein Haus selig sein kann, so wie wir es in dem Lied gesungen haben. Selig kann ein Haus nur sein, wenn das Evangelium, wenn Jesus Christus in der Mitte steht. Und dafür ist es notwendig, dass wir wissen, was das Evangelium ist. Kann ich irgendwie mal einen Klickser kriegen? Das war der falsche Klickser. Klick's mal ein bisschen rum. So. Das war so die Definition, die ich gegeben habe zu diesem Zweck. Das ist nichts, was ich jetzt unbedingt verkaufen würde an jeden, aber es scheint mir eine Definition des Evangeliums zu sein, die hilfreich ist im Blick darauf, wenn ein Vater die Frage hat, was soll ich meinen Kindern eigentlich als Evangelium verkündigen? Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, Mensch wurde, ein vollkommen gerechtes Leben führte, um das Gesetz Gottes zu erfüllen, am Kreuz für Sünder starb, vom Tod auferstand, um uns mit Gott zu versöhnen und so jeden Feind überwand, der zwischen uns und Gott stand. Durch dieses Erlösungswerk errettet Gott alle seine Auserwählten allein aus Gnaden, durch Glauben an Jesus und schenkt ihnen so ewiges Leben. Nun, einige von den Punkten habe ich angesprochen, um das auch deutlich zu machen, wie das gemeint ist und dann auch, wie es in der Familie angewendet werden kann. Das Evangelium ist die gute Nachricht. Also ich wollte betonen damit, dass es ein ein Rädchen klickern. Ich kann drehen. So, machen wir das mal. Das Evangelium ist die gute Nachricht. Das Evangelium ist eine Botschaft. Das heißt, wir müssen davon reden. Das war eine Ausgangsstelle, die wir in 5. Mose 6, Vers 5 gelesen hatten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Wege gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. 5. Mose 6. Also das ist wichtig, dass wir beständig mit unseren Kindern reden über diese gute Botschaft. Aber dann kommt es natürlich auf den Inhalt an. Es ist eine gute Nachricht, die gute Nachricht, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, etwas getan hat. Das heißt, das Evangelium fängt bei und mit Gott an. Das war der zweite Punkt, den ich betonen wollte, weil wir heute oft bei den Evangelisationen oder auch in sogenannten Missionswerken eine Botschaft hören, die mehr mit dem Menschen zu tun hat als mit Gott. Wo zuerst die Botschaft kommt, du bist wichtig, Gott hat dich lieb, Gott ist mit dir zufrieden, Gott braucht dich, Gott möchte, dass du errettet wirst. All diese Sachen. Nein, das Evangelium fängt bei und mit Gott an. Und es geht um Jesus Christus. Eine gute Nachricht, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Drittens, das Zentrum des Evangeliums ist Jesus Christus. Und das ist auch besonders wichtig, um zu sehen, es geht nicht um irgendeinen Gott, sondern in dem Evangelium geht es ganz zentral um den Sohn Gottes, Jesus Christus, der gekommen ist, um für uns zu leben und zu sterben, um uns zu erlösen. Da Der Heilsplan Gottes hat Jesus Christus im Zentrum. Nun, soweit waren wir gekommen beim letzten Mal. Und mal gucken. Ja, diese Definition geht weiter. Die gute Nachricht, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, Mensch wurde, ein vollkommen gerechtes Leben führte, um das Gesetz Gottes zu erfüllen. Das hat was mit dem Gesetz Gottes zu tun. Bei der Erlösung denken wir oft daran, dass Jesus am Kreuz starb, aber bevor er am Kreuz starb, hat er gelebt. Er ist nicht Mensch geworden und ist dann am nächsten Tag am Kreuz gestorben. Und es war wesentlich, dass er als Mensch gelebt hat, um das Gesetz Gottes an unserer Statt zu erfüllen, damit uns die Gerechtigkeit Gottes zugerechnet werden kann. Und deswegen ist mein vierter Punkt hier: die Verkündigung des Evangeliums fordert die Verkündigung des Gesetzes. Eine Verkündigung des Evangeliums ohne Verkündigung des Gesetzes ist unmöglich. Und auch hier haben wir ein großes Manko bei der Verkündigung des Evangeliums heute. Man spricht nicht mehr über das Gesetz. Man fängt direkt an bei der Liebe Gottes. Das ist ja ein schönes Thema und das gehört dazu. Aber die Verkündigung des Gesetzes ist unbedingt notwendig. Und ich möchte einige Punkte zeigen, warum das so ist. Und ja, wichtig ist eben, dass Jesus Christus das selbst so tut, wenn wir in den Evangelium gucken, wie Jesus Christus das Evangelium verkündigt. Dann erkennen wir, vor dem Morgenrot der Erlösung kommt die Nacht der Sündenerkenntnis. Und zu dieser Sündenerkenntnis bereitet das Gesetz den Menschen vor für Buße und Glauben an Jesus. Eine Stelle, die wir dazu vornehmen können, ist Markus Kapitel 10. Finden die gleiche Geschichte auch in den anderen Synoptikern. Markus Kapitel 10, wo ein reicher junger Mann zu Jesus kommt. Und ich lese mal ab Vers 17. Der Mann, der fiel vor Jesus auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Und das ist eine sehr gute Frage. Und immer wieder denke ich, wenn wir durch die Fußgängerzonen hier in Wetzlar oder sonst wo gehen und jemand kommt zu uns und stellt diese Frage: Was muss ich machen, damit ich ewiges Leben habe? Was werden wir sagen? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer. Das Evangelium fängt mit und bei Gott an. Jesus verkündigt, weist ihn zuerst auf Gott hin. Nicht ich bin gut, es geht nicht um mich, es geht nicht um dich, sondern Gott. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Und dann kommt: Die Gebote weißt du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm: Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Nun, Jesus, auf diese Frage, was soll ich tun, damit ich gerettet werde, er fängt beim Gesetz an, nachdem er auf Gott hingewiesen hat. Er sagt nicht: Ja, Gott liebt dich, Jesus liebt dich. Sondern er nennt ihm die Gebote, Stück für Stück. Er zählt nicht alle 10 auf, aber eine ganze Reihe von ihnen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter, was ich vorgelesen habe. So fängt Jesus an, ihm das Evangelium zu erklären. So fängt er an, ihn hinzuleiten zur schmalen Pforte, die zum ewigen Leben führt. Und das ist ein Schritt, den wir nicht auslassen dürfen, weil sonst die Erkenntnis des Evangeliums völlig unvollständig ist und weil wir nie sicher sein können, ob jemand, der wirklich sich in der Weise für Jesus entscheidet, will ich jetzt mal sagen, weil er die vier geistlichen Gesetze gehört hat, ob er wirklich errettet ist. Reicht das aus zu errettendem Glauben? Es ist eine große Frage, ob ein solcher Mensch Sündenerkenntnis haben kann, der nie das Gesetz Gottes gehört oder auch auf sich angewendet hat. Jesus fängt so an, er führt ihn dahin und als er dann sagt: Ja, das habe ich alles gehalten, da stellt ihn auf die Probe: Wo ist dein Herz? Und dann geh hin und gib all dein Reichtum den Armen. Wo ist dein Herz? Ist es wirklich ausgerichtet auf Gott oder ist es auf den Mammon ausgerichtet? Jesus stellt den Menschen in das Licht des Gesetzes. Und das müssen wir auch tun. Nicht bloß bei der Evangelisation allgemein, sondern bei unseren Kindern. Es fängt in unserem Haus an, wenn es ein seliges Haus sein soll. Unsere Kinder müssen das Gesetz Gottes kennen und wir müssen geübt darin sein, als Väter, als Eltern, ist, es auf ihr Herz anzuwenden. Und wir müssen das Gesetz verkündigen, weil das Gesetz hilft, folgende Fragen zu klären. Also den Vers können wir vorher noch lesen, Galater 3, Vers 23. Bevor der Glaube kommt, bevor jemand zum Glauben gekommen ist, sagt Paulus da in Galater 3, bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbar werden sollte. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Bevor der Glaube kommt, ist das Gesetz da. Und es ist ein Zuchtmeister, ein Pädagoge, ein Erzieher auf Christus hin. Und damit es das sein kann, müssen wir es den Kindern verkündigen. Und ich habe schon gesagt, es gibt einige Fragen, die klar sein müssen. Vielleicht nicht in intellektueller Weise, dass man es genauso erklären kann, aber die man irgendwo im Herzen verstanden haben muss, bevor man wirklich errettenden Glauben haben kann. Ja, die Frage, wer ist Gott? Noch einmal, wie anfangs erwähnt, das Evangelium fängt bei und mit Gott an. Das Gesetz gibt eine Antwort auf diese Frage, wer ist Gott? Nun, nicht eine allumfassende Antwort, aber es zeigt uns zumindest die Seite Gottes, dass Gott heilig und gerecht ist. Und solange unsere Kinder nicht wenigstens ein bisschen davon verstanden haben, dass Gott absolut heilig und absolut gerecht ist, können sie nicht errettet werden. Können sie nicht verstehen, warum sie Jesus brauchen. Und darum fordert die Verkündigung des Evangeliums auch die Verkündigung des Gesetzes. Lehre deine Kinder die Gebote Gottes, sie sollen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Sie sollen etwas von dem Schrecken spüren, der von diesem heiligen Gott für Sünder ausgeht. Und die Kinder sind Sünder. Solange sie unter dem Gesetz sind, sind sie verloren. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Eine weitere Frage, die das Gesetz klärt, ist, warum musste Jesus Mensch werden? Das Gesetz beantwortet diese Frage. Jesus musste Mensch werden, um das Gesetz Gottes zu erfüllen und um uns so Gottes Gerechtigkeit zu erwerben. Das Gesetz fordert Gerechtigkeit, Heiligkeit. Und wenn wir das Gesetz hören, wenn es zu uns kommt, dann verurteilt es uns und es zeigt uns, wir können nicht selbst durch dieses Gesetz vor Gott gerecht werden. Wir können es niemals aus eigener Kraft erfüllen. Darum war es nötig, dass Jesus kam, Mensch wurde, für uns gelebt hat, es an unserer Stadt erfüllt hat, damit wir Gottes Gerechtigkeit durch ihn haben können. Und so wird das Gesetz für uns ein Erzieher auf Christus hin, wie Paulus das nennt in Galater 3. Und darum fordert die Verkündigung des Evangeliums, Verkündigung des Gesetzes. Wir sollen unsere Kinder verstehen, warum Jesus Mensch wurde, wenn sie nicht das Gesetz kennen, wenn sie nicht diese Forderung nach Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes kennen. Aber auch die dritte Frage, warum musste Jesus am Kreuz sterben? Darauf gibt es auch nur eine sinnvolle Antwort, wenn man das Gesetz kennt. Das Gesetz fordert den Tod des Sünders. Alle wir, die wir hier versammelt sind, alle Menschen auf der Welt, sind alle von Anfang an Sünder. Und darum sind wir verurteilt zum Tod durch das Gesetz. Unsere Sünden müssen gesühnt werden. Und das Gesetz lehrt uns, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und auch damit wird das Gesetz ein Erzieher auf Christus hin. Es lehrt uns, warum Jesus am Kreuz sterben musste, nämlich um stellvertretend für alle, die an ihn glauben, die Strafe für unsere Sünden auf sich zu nehmen. So sagte schon der Prophet Jesaja 53, Vers 5. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Der stellvertretende Tod Jesu. Wir können ihn nur verstehen, die Bedeutung davon, wenn wir das Gesetz Gottes verstehen. Wie sollen unsere Kinder verstehen, warum Jesus am Kreuz sterben musste, wenn wir sie nicht das Gesetz lehren, dem durch den Tod Jesu volle Genüge getan wurde? Und wie sollen sie verstehen, dass sie Sünder sind und was es bedeutet, wenn sie nicht täglich im Gesetz Gottes unterwiesen werden? Und mit unterweisen meint die Schrift nicht nur, dass wir sie ihnen die Gebote sagen und dass sie die Gebote auswendig können, 10 Gebote zum Beispiel. Es bedeutet, dass wir selbst diese Gebote vor ihnen leben, diesen Geboten gemäß leben und dass wir die Alltagssituation nutzen, um diese Gebote in unserer Familie anzuwenden. Bei einer Übertretung des Kindes, beim Ungehorsam, können wir diese Gebote anwenden. Wir können sagen, das ist eine der Sünden, die den Tod verdient hat. Das ist eine der Sünden, die du ans Kreuz bringen musst, für die du Vergebung brauchst. Und deswegen ist Christus am Kreuz gestorben, damit überhaupt jemand errettet werden kann, der ein solcher Sünder ist. Was fordert das Evangelium? Das ist eine weitere Frage, die durch das Gesetz beantwortet wird. Weil das Gesetz vollkommene Gerechtigkeit und den Tod des Sünders fordert, darum fordert das Evangelium Buße und Glauben. Glauben an Jesus. Das Gesetz hat seine Forderungen und das Evangelium hat auch seine Forderungen. Buße und Glauben. Wir können viele Stellen nehmen, zum Beispiel Markus 1, Vers 14, wie Jesus das Evangelium verkündigt hat. Nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und glaubt. Das sind die Forderungen des Evangeliums. Nun, wie sollen unsere Kinder zur Buße kommen? Von ihren Sünden umkehren, wenn sie das Gesetz Gottes nicht kennen, das ihnen erst zeigt, was Sünde ist und dass sie überführt von ihrer Sünde. Täglich sündigen unsere Kinder und jedes Mal haben wir eine Gelegenheit, sie ganz praktisch zu lehren, was Buße ist. Und mehr noch, täglich sündigen wir und manchmal sündigen wir vor den Augen unserer Kinder und das gibt uns Gelegenheit, den Kindern vorzuleben, wie Buße aussieht. Und täglich sind Situationen, wo wir Glauben an Christus zeigen und beweisen können vor unseren Kindern, indem wir einfach anders leben als die Welt, indem wir Entscheidungen treffen, die am Glauben orientiert sind, am Wort Gottes orientiert sind. Und damit komme ich zur 5. Frage, die durch das Gesetz beantwortet wird. Was bringt das Evangelium hervor? Was sind seine Früchte? Nun, das ist oft eine ganz zentrale Frage. Nicht nur in der Gemeinde, wenn jemand aufgenommen werden will, aber besonders in einem christlichen Elternhaus. Ist mein Kind jetzt gläubig oder nicht? Lebt es einfach nur so, weil wir als Christen halt so leben? Oder ist wirklich im Herzen etwas geschehen? Und Jesus sagt, an den Früchten werdet ihr es erkennen. Dahin geht diese Frage, was bringt das Evangelium hervor? Nun, es bringt ein verändertes Leben hervor. Und wie ist denn das Leben verändert, wenn jemand das Evangelium in sein Herz aufgenommen hat? Dieser Mensch fängt an, nach dem Gesetz Gottes zu leben. Dieser Mensch fängt an, nicht mehr im Konflikt mit dem Gesetz Gottes zu sein, es zu verachten, es mit Füßen zu treten, sondern fängt an, dieses Gesetz zu lieben. Ich denke, wir werden heute Abend in der Predigt über Psalm 119 ein bisschen was dazu hören. Der ganze Psalm, bedeutungsweise der längste Psalm von allen, hat ein Thema, die Liebe zum Gesetz Gottes. Und das ist ja ein bisschen verloren gegangen, dieses Thema unter uns Christen. Ein Christ liebt das Evangelium, das Gesetz. Und obwohl er es immer wieder übertritt, Römer 7, liebt er dieses Gesetz und er leidet drunter, dass er das Gesetz übertritt. Das Evangelium bringt das hervor als Frucht, dass ein Mensch anfängt, nach dem Gesetz Gottes zu fragen und danach zu leben. Stück für Stück. Und da, wo er davon abweicht, da lebt er auch in beständiger Buße. Und ein Mensch, der nach dem Willen Gottes fragt, der fragt nicht mehr, was machen denn die anderen? Was macht mir denn Spaß? Was ist richtig in meinen Augen, nach meinem Urteil? Das sind die Fragen, die viele Menschen in dieser Welt stellen, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen oder einen Lebensstil oder was auch immer. Dieser Mensch fragt jetzt, was ist richtig in Gottes Augen? Was ist der Wille Gottes? Mit anderen Worten, was sagt das Gesetz Gottes? Denn darin wird uns sehr klar der Wille Gottes offenbart. Und darum müssen unsere Kinder das Gesetz Gottes lehren. Und daran müssen wir auch denken, wenn wir vom Gesetz Gottes sprechen, oder wenn wir nicht vom Gesetz Gottes sprechen, dann lehren wir trotzdem das eine oder das andere. Dann lehren wir trotzdem, wie wir zum Gesetz Gottes stehen, durch unsere Handlungen. Und oft ist uns das nicht bewusst. Ich will mal ein Beispiel nehmen. Du fährst da irgendwo ins Parkhaus und beim Ausparken, da schrammst du so ein bisschen an den anderen dran und dann hat er so einen kleinen Kratzer da, aber es hat ja keiner gesehen. Und eine Reaktion, die häufig da ist, das hat jeder schon mal erlebt, der so einen Kratzer in seinem Auto hat, der fährt dann halt weg. Weil wenn man nicht wegfährt, dann kostet es viel Geld. Wenn man da bleibt, was richtig ist, wenn man dann auf den Besitzer des anderen Autos wartet oder zumindest einen Zettel da dran klebt mit Telefonnummer und allem, dann kann das viel Geld kosten. Aber in so einer Situation, ohne dass wir über das Gesetz Gottes reden, da sitzt vielleicht das Kind auf dem Hintersitz, auf dem Rücksitz, oder das kriegt es auch bloß mit, wenn ich es zu Hause meiner Frau erzähle, wie habe ich in der Situation reagiert? Damit lehre ich das Gesetz. Halte ich mich dran? Bin ich wahrhaftig? Respektiere ich das Eigentum des Nächsten? Habe ich den Mut, auch dazu zu stehen, was ich angestellt habe und dafür zu bezahlen, dass ich achtlos war? Oder handle ich so wie jeder andere oder wie so viele andere handeln würden, nichts wie weg? Das hat ja keiner gesehen. Und damit bezeuge ich meine Beziehung zum Gesetz Gottes. Das Gesetz Gottes ist wichtig für mich. Und ich bezeuge meinen Glauben an Gott. Ich sage nicht, es hat ja keiner gesehen. Einer hat es gesehen. Das sind Alltagssituationen, die hoffentlich nicht so häufig vorkommen jetzt in diesem Fall, aber so gibt es viele Alltagssituationen, wo wir unsere Kinder, auch ohne dass wir davon reden, lehren, wie unsere Einstellung zum Gesetz Gottes ist. Und das ist wichtig. Verkündigung des Evangeliums fordert die Verkündigung des Gesetzes. Nur als Anmerkung hier in unserer Gemeindeordnung sind wir die Tage drüber gestolpert oder nicht gestolpert, mal neu gelesen. Was ist Ziel und Zweck dieser Gemeinde eigentlich? Es ist interessant, wenn man ab und zu mal unsere Gemeindeordnung, auch das Glaubensbekenntnis liest. Da steht drin, Ziel der Gemeinde besteht darin, den Gott der Heiligen Schrift zu verherrlichen, seine Anbetung zu fördern, Sündern das Evangelium zu verkündigen, die Heiligen zu erbauen, die Gemeinde zu festigen, neue Gemeinden zu gründen und notleidenden Menschen Gutes zu tun. Deshalb ist es unser Anliegen, dass Gottes Plan, sein vollkommenes und heiliges, gerechtes und gutes Gesetz und das wunderbare Evangelium seiner Gnade in der ganzen Welt bekannt gemacht werden. Ebenso soll der Glaube, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert wurde, verteidigt werden. Das letzte haben wir ja gerade Predigten von Nathanael zu Judas. Aber worauf ich hinweisen wollte in dem Zusammenhang, wir haben das als Ziel dieser Gemeinde, das Evangelium von Jesus zu verkündigen. Und da ist direkt mit hineingenommen, das vollkommene, heilige, gerechte und gute Gesetz zu verkündigen. Und das steht davor und das wunderbare Evangelium, weil uns klar ist, wir können das Evangelium nicht verkündigen, wenn wir nicht in diesem Zusammenhang auch das Gesetz Gottes verkündigen. Das Gesetz ist ein Zuchtmeister auf Christus hin. Und das war mein vierter Punkt zu diesem Thema, das Evangelium im Mittelpunkt. Die Verkündigung des Evangeliums erfordert Verkündigung des Gesetzes. Bevor ich zum fünften Punkt komme, will ich mal Gelegenheit geben, noch Fragen zu stellen oder Ergänzungen noch zu sagen. Sonst mache ich da weiter, wenn man oben denn meine Definition liest.
Vielleicht. Ja? Mehr eine Ergänzung, also man versteht das Gesetz meistens daran, dass es drei Funktionen hat. Du hast es nicht erwähnt, aber vielleicht hilft es auch ein bisschen strukturiert zu denken. Es überführt von Sünde, es treibt uns zu Christus und es zeigt uns, was Gott gefällt und wie wir leben sollen. Also es sind so die drei wesentlichen Funktionen. Ich meine, du hast jetzt alle.
Ja, ich habe mir überlegt, ob ich es jetzt alles so strukturiert aufzählen soll. Ich habe es mal nicht gemacht. Vielen Dank für die Ergänzung. Aber wesentlich ist, dass wir diese drei Anwendungen, diese drei Funktionen des Gesetzes kennen und in unserem Leben, in unserem Familienleben implementieren. Das Gesetz hat einen dreifachen Nutzen. Ja, das Gesetz Gottes zu erfüllen, dafür kam Jesus. Dafür wurde er Mensch, aber dann, heißt es weiter, er ist auch am Kreuz für Sünder gestorben. Und das ist mein fünfter Punkt, der hoffentlich jedem auch klar ist, das Evangelium hat das Kreuz zum Mittelpunkt. Das, was wir bisher gesprochen haben, war eigentlich hinführend zu diesem Punkt, das Kreuz im Mittelpunkt. Aber immerhin so, dass wir verstehen sollen, wir können nicht immer gleich beim Kreuz anfangen. Es gibt Situationen, wenn ich mit Menschen zusammentreffe und ich habe nur ein paar Minuten, dann kann es sein, dass ich vielleicht aufs Kreuz zu sprechen komme. Aber jetzt in dem Zusammenhang meines Themas, wo es darum geht, unsere Kinder zu erziehen, die laufen mir ja nicht gleich weg. Da muss ich die vorigen vier Punkte beachten und dann bei all dem das Ziel im Auge haben, im Mittelpunkt der Evangeliumsverkündigung steht das Kreuz. Nun, es ist nicht selbstverständlich. In unserer christlichen Kultur wird alles Mögliche gelehrt und gepredigt. Und so oft kannst du lange warten oder vergeblich warten darauf, dass der Evangelist, der Prediger, wer auch immer, auf das Kreuz zu sprechen kommt. Das Kreuz ist nicht populär. Ich habe letztes Mal schon dieses Lied erwähnt, Du bist du, und da sind so Texte drin, wo es heißt, vergiss es nie, das Gesicht, dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt und solche Augen hast alleine du, denn du bist du. Das beschreibt sehr stark einfach die Botschaft, die heute da ist. Und das ist eine Botschaft, die man leicht sagen kann, weil wer hört das nicht gern? Du bist einzigartig. Das ist doch schön. Aber die Frage ist, ist das das Evangelium? Und wenn nicht, warum werden solche Lieder in den christlichen Schulen gesungen? Oder in den Gemeinden? Oder bei Evangelisationen? Ist das die christliche Botschaft? Absolut nicht. Und trotzdem, also noch ein Beispiel, auf dem Hessentag, der da kürzlich war, habe ich mir angeguckt, was die Schule, wo Daniel damals war, ich jetzt sage jetzt mal nicht den Namen der Schule, jeder weiß es, die haben ein Musikstück aufgeführt. Das ist auch eine christliche Schule. Und natürlich, um so ein Musikstück aufzuführen, da steckt viel Engagement dahinter. Macht den Kindern Spaß. Aber was ist die Botschaft? Und die Botschaft war genau das. Du bist einzigartig, du bist toll, es gibt Dinge, die niemand so kann, so wie du. Und darum ging es von vorne bis hinten, eine halbe Stunde lang, war das die Botschaft. Und die Kinder haben das mit viel Freude und Engagement gesungen. Niemand ist so wie du. Vergiss es nie im Leben. Das ist die Botschaft, die heute auch an christlichen Schulen vermittelt wird. Das ist das Zentrum der Botschaft. Damit jeder sich auch angenommen fühlt, gut fühlt, wichtig fühlt, ich weiß nicht was noch alles. Und wenn wir als Eltern unsere Kinder auf irgendeine Schule schicken, egal ob es christlich oder nicht christlich ist, dann müssen wir doch wissen, was da unseren Kindern verkündigt und vermittelt wird. In vielerlei Weise geht es um Verführung. Und unsere Aufgabe als Eltern ist, unseren Kindern für diese Verführung die Augen zu öffnen. Wir müssen als Eltern wissen, was da vor sich geht. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir unsere Pflicht getan haben, wenn unser Kind auf eine christliche Schule geschickt wird. Wir müssen sie fragen, was für Lieder singt er denn in der Schule? Und oft werden uns die Haare zu Berge stehen. Was erzählt denn der Lehrer in der Andacht? Und bei manchen Lehrern werden wir uns freuen, super, jawohl. Und bei anderen Lehrern werden wir auch sehr große Bedenken haben. Oder was macht er denn gerade im Religionsunterricht? Was ist denn da das Thema und was wird denn da vermittelt? Und es ist schön, wenn wir Grund haben, uns zu freuen, wenn da was Richtiges vermittelt wird, aber oft wird es so sein, dass wir eingreifen müssen und sagen müssen, na, das ist nicht biblisch, das ist nicht dem Wort Gottes gemäß. Und wir müssen es korrigieren. Als Eltern und besonders als Väter sind wir Wächter über unsere Kinder. Wir müssen es überwachen. Oft genug werden wir herausfinden, was da erzählt, was gesungen wird, ist genau das Gegenteil vom Evangelium. Das Evangelium sagt nicht, du bist du, sondern du bist ein Sünder. Und das ist genau das Gegenteil. Nicht, du bist toll und wunderbar, du gehörst zu den Champions, sondern du bist ein Sünder. Du bist der Letzte, könnte ich mit umgangssprachlichen Worten formulieren. Du brauchst Erlösung. Du brauchst Jesus. Jesus ist am Kreuz gestorben. Eine Botschaft ohne Kreuz ist niemals das Evangelium. Philipper 2. Eine von vielen Stellen, Philipper 2, Vers 7, er machte sich selbst zu nichts. Er nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Philipper 2, Vers 7 und 8. Er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Jesus war nicht der Champion. Jesus war nicht stolz darauf, wer er ist, du bist du. Niemand hat solche Augen so wie ich. Das ist auch so eine, ja, ich benutze ruhig mal das Wort, ein Teil der Verführung, der durch diese Jesus-Filme geschieht, wo Jesus so als ein schöner, ein bisschen femininer junger Mann dargestellt wird. Wir wissen nicht, wie Jesus aussah, aber er war bestimmt nicht feminin. So. Ja, nach den Vorstellungen, wie man heute hat, was so ein, wie ein netter junger Mann aussehen muss, der sehr attraktiv ist und so weiter, das war er bestimmt nicht. Jesaja sagt, er war nicht so, dass wir ihn attraktiv fanden. Im Gegenteil. Es ist das genaue Gegenteil, was gepredigt wird in vielen Gemeinden, Schulen und so weiter. Wir müssen aufpassen. Eine Botschaft ohne Kreuz ist niemals das Evangelium. Das Kreuz hat etwas Hässliches. Das Kreuz hat etwas Unpopuläres. Es ist ein Ärgernis, sagt Paulus. Die Leute wollen es nicht hören. Aber das ist die Botschaft. Und die gute Botschaft ist, durch diese Botschaft vom Kreuz, genau die gebraucht Gott durch seinen Heiligen Geist, um Menschen zu erretten. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder errettet werden, dann müssen wir mit ihnen viel übers Kreuz reden. Und über das, was damit zusammenhängt, was zum Kreuz hinführt, ja, wie Jesus hier beschrieben wird in Philipper 2. Er hat nicht darauf Wert gelegt, jetzt als der Große rauszukommen, sondern er erniedrigte sich. Ist das unser Lebensstil? Oder wollen wir immer da vorne stehen? Er wurde gehorsam. Kann man das von uns sagen? Oder geht es uns darum, immer der Chef zu sein und zu sagen, hier geht's lang, da geht's lang, mein Wille muss geschehen? Er wurde gehorsam bis zum Tod. Sind wir bereit, unser Leben hinzugeben für andere? Für unsere Familie, unsere Gemeinde. Je mehr die Welt ihre Botschaft an unsere Kinder ranbringt, du bist wichtig, du bist dein eigener Herr, du bist einzigartig, umso mehr müssen wir die Botschaft der Bibel betonen und das Kreuz in den Mittelpunkt stellen. Umso mehr müssen wir von Jesus reden, der sich nicht selber für wichtig genommen hat, sondern der gekommen ist, um zu dienen. Dass sich nichts darauf eingebildet hat, wie einzigartig er war, obwohl er einzigartig war. Und der auch nicht immer das getan hat, was ihm gefallen hat, sondern im Gegenteil, der das getan hat, was jemand anders gefallen hat, nämlich seinen Vater im Himmel. Von Jesus, der sich selbst erniedrigt hat und gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Red mit deinen Kindern übers Kreuz. Erkläre ihnen, was das bedeutet, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Erklär ihn, was bedeutet, dass er unter die Verbrecher gerechnet wurde und wie er Spott und Hohn erduldet hat und wie er die Schmerzen am Kreuz erduldet hat und all das wegen unserer Sünde. All das, um die Erlösung für verlorene Sünder zu erwerben. Und wenn du mit den Kindern über die Bibel liest, in Familienandachten, wenn auch immer, dann weise oft auf das Kreuz hin. Und durch die ganze Bibel hindurch ist vom Kreuz die Rede. Nicht auf jeder Seite, will ich nicht behaupten, aber auch nicht bloß bei den Berichten, wie Jesus gekreuzigt wird. Ja, wenn du von den Israeliten durch die Wüste, wie sie durch die Wüste wandern, liest, da wo sie von den Schlangen gebissen werden, das ist ein Beispiel, was Jesus gebraucht, wo er uns lehrt, die ganze Bibel anzuwenden, in der Weise, dass es auf die Erlösung hinweist. Sie wurden von den Schlangen gebissen und alle sind gestorben, nur die nicht, die hingeschaut haben auf diese Schlange, die durch Mose erhöht wurde in der Wüste. Und so erklärt Jesus dem Nikodemus in Johannes 3, genauso wie diese Schlange erhöht wurde, so muss Jesus erhöht werden, so muss der Erlöser erhöht werden am Kreuz. Und so gibt es viele Stellen in der Schrift, wo wir auf das Kreuz hinweisen können. Ja, wenn wir durch 3. Mose lesen, haben wir jetzt gemacht, am Anfang der ersten 7 Kapitel, durch diese langweiligen Kapitel, wo es um Opfer geht und so. All die Opfer sprechen von der Erlösung. Zuerst 3. Mose 1, das Brandopfer, was Jesus sich hingegeben hat als Opfer für seinen Vater am Kreuz. Speisopfer, das Jesus gelebt hat als gerecht, als ein gerechtes Opfer, dass er sein Leben hingelegt hat als jemand, der den Willen des Vaters getan hat. Das Speisopfer ist eben ohne Blut, da geht es nicht um das Kreuz, aber doch um das Opfer Jesu. Oder das Friedensopfer, Paulus schreibt einmal, er ist unser Friede, er hat den Frieden für uns vollbracht, dort am Kreuz. Oder das Schuldopfer und das Sündopfer. All die Opfer, die da erzählt und erwähnt werden, sie weisen hin aufs Kreuz. Wir brauchen diese Stellen nicht einfach so lesen, dass sie langweilig erscheinen. Wir können erklären, wie das Kreuz Christi darin vorgeschattet wird, wie sie hinweisen auf den Erlöser. Und wenn wir dann immer wieder lesen im Alten Testament, wie viel Opfer dieser Art gebracht wurden, können wir immer wieder das, was im Hebräerbrief erklärt wird, an die Oberfläche bringen. All diese Opfer, all dieses Blut, es war nur vorbereitend. Es konnte nichts vollbringen letztendlich von all diesen Tieren, Millionen von Tieren, die geopfert wurden, bis zum Kreuz. Und dort am Kreuz, da wurde dieses Opfer gebracht, das Opferlamm. Und da wurde das Blut vergossen, das Blut des Sohnes Gottes, das wirklich all das vollbracht hat. Und seither gibt es kein Opfer mehr, keine Sündopfer mehr. Er ist ein für alle Mal gestorben. Wir wollen viel vom Kreuz reden, zum Segen für unsere Kinder. Das Evangelium hat das Kreuz zum Mittelpunkt. Aber die Definition da geht weiter. Er starb am Kreuz für Sünder. Er ist vom Tode auferstanden, um uns mit Gott zu versöhnen. Die Auferstehung und die Versöhnung ist ein Thema des Evangeliums. Beim Evangelium geht es um Versöhnung. Vielleicht seht ihr die Entwicklung, die da ist, in diesen Punkten, die ich versucht habe aufzuzeigen. Angefangen davon, dass es eine Botschaft ist, die Gott zum Zentrum hat, die Jesus Christus zum Zentrum hat, die Verkündigung des Gesetzes fordert, also all das, was hinführt zum Kreuz, aber dann auch, was durch das Kreuz bewirkt wurde. Versöhnung. Und dann kommen noch 2, 3 Punkte. Das Evangelium hat Versöhnung als Thema. Epheser 2, Vers 15 will ich anführen, an der Stelle, und 16. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei, friedenstiftend, in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Ich will mal nicht eingehen auf die zwei, um die es da geht, die Heiden und die Juden, sondern einfach darum, dass alle Menschen, die an Christus, die zu diesem Kreuz kommen, die an Christus glauben, mit Gott versöhnt werden durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Alle Menschen leben erst einmal in Feindschaft mit Gott. Von Natur aus, so wie wir geboren werden, sind wir geborene Feinde Gottes. Aber die, die ja zum Kreuz kommen, die sind versöhnt. Und das ist doch eine frohe Botschaft. Das muss uns doch nicht schwerfallen, darüber zu reden. Mit unseren Kindern. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du versöhnt mit Gott. Dann hat Gott nichts mehr gegen dich. Im Gegenteil, dann bist du ein Kind Gottes. Das ist im Deutschen so schön, dass mit dem Versöhnen, dass da Sohn drin steht. Du bist am Kindesstatt angenommen, wenn du zu diesem Kreuz kommst. Und das sind viele Situationen im Familienleben, wo wir das thematisieren können. Es gibt doch viele Situationen, wo das Kind ungehorsam war, wo wir strafen müssen und wo das Kind selbst empfindet, jetzt der Friede eigentlich gestört ist. Durch diesen Ungehorsam, durch seinen Eigenwillen, weil es verstoßen hat gegen eine Regel, die die Eltern aufgestellt haben. Weil es einfach ich-süchtig war, selbstsüchtig, weil es irgendwas angestellt hat. Und jedes Kind empfindet dann diese dicke Luft. Oder die Beziehung ist gestört. Und das ist nicht schön. Aber das ist genau, was unsere Beziehung zu Gott ist, in einem anderen Ausmaß, aber was unsere Beziehung zu Gott ist, die Paulus hier mit Feindschaft beschreibt. Unsere Beziehung zu Gott, bevor wir zum Kreuz kommen. Können wir erklären? Das ist nicht schön, wenn man so lebt. Wie können wir den Zustand jetzt ändern? Es braucht Buße, es braucht Vergebung, es braucht Bekenntnis. Du musst zugeben, das war doch jetzt falsch, was du gemacht hast. Du musst um Vergebung bitten. Und dann die Eltern, ja, wir vergeben dir gerne. Manchmal gibt es eine Strafe. Vergebung heißt nicht, dass keine Strafe da sein muss. Aber nicht immer. Jedenfalls, die Situation ist dann da, dass wir als Eltern dem Kind erklären können, durch Vergebung kommt wirklich etwas zustande, was ohne Vergebung nicht möglich ist, nämlich eine erneuerte Beziehung. Diese dicke Luft wird weggenommen. Es ist plötzlich wieder eine liebevolle, friedevolle Beziehung da. Es ist plötzlich wieder ein seliges Haus, das da ist. Einfach nur durch diese eine Sache, dass diese Übertretung angesprochen wird, dass sie als Sünde aufgedeckt wird und angesprochen wird, bekannt wird und dass Vergebung da ist. Dann kommt Versöhnung. Dann sind die Kinder miteinander, die Kinder mit den Eltern und auch die Eltern untereinander wieder versöhnt. Das kommt so oft vor in einer normalen Familie. Naja, vielleicht sind wir nicht normal, bei uns kam es oft vor. Vielleicht sind andere perfekter da. Jedenfalls, na, ich bleibe dabei, in einer normalen Familie kommt es oft genug vor, dass man erklären kann, was Versöhnung ist. Und was deswegen auch Jesus für uns am Kreuz vollbracht hat. Was es bedeutet, mit Gott versöhnt zu sein. Das ist etwas, was jeder Mensch sich wünschen soll. Und darum etwas, was wir vor die Augen unserer Kinder stellen sollen. Dahin musst du kommen, dass du versöhnt mit Gott bist. Und das ist der Weg, die vorigen Schritte, das ist der Weg. Du musst Buße tun über deine Sünden, du musst deine Sünden bekennen, du musst an Jesus glauben. Das ist das Glück der Versöhnung, glückselig der Mensch, dem die Sünden vergeben sind. Nun, genau das hat Jesus für uns getan. Er hat uns mit Gott versöhnt und jetzt haben wir Frieden mit Gott. Er ist unser Frieden. Bevor ich zu den anderen Punkten komme, oder eigentlich wollte ich heute das als letzten Punkt angesprochen haben, dann habe ich noch einige andere. Aber dann ist nochmal Zeit, Fragen zu stellen oder auch Ergänzungen zu bringen. Ich hoffe einfach, dass uns das Nachdenken über das Evangelium dazu bringt, dass jeder viele Ideen hat, wie er in seiner Familie diese Dinge seinen Kindern vermittelt, auch wenn sie noch nicht da sind, aber in Zukunft mal. Jeder hat seine eigene Weise, diese Dinge zu vermitteln, aber es geht darum, dass wir es wirklich so tun, in Übereinstimmung mit der Schrift. Ja?
Also so aus dem praktischen Alltag. Es hilft, es ist gut für die Kinder, wenn wir ihnen helfen, dass sie, wenn sie es sündigen und es tun sind, dass wir ihnen auch immer wieder das abfordern, dass sie überlegen, was habe ich jetzt eigentlich gesündigt? Wir merken es und wir nehmen sie zur Seite und sagen, du hast gesündigt. Und dann verstehen sie es auch gar nicht. Und dann überleg mal, welches Gebot Gottes hast du übertreten? Also, dass es auch konkret wird. Es ist nicht nur so, ach ja, der Papa, der hat ein Problem mit mir. Oder ich habe irgendwas falsch gemacht, aber ich weiß gar nicht, was eigentlich. Ja, du hast gelogen. Guck mal, Gott sagt in seinem Wort, du sollst nicht lügen. Ja, und oder du warst den Eltern ungehorsam, das ist eigentlich so das Standardproblem, was ich meistens habe. Aber dass sie auch diese Gebote Gottes dann auch kennen und dann wissen, okay, hier habe ich nicht nur gegen irgendeine Regel vom Papa verstoßen, sondern ich habe wirklich Gottes Gesetz übertreten und gesündigt. Und deshalb brauche ich nicht nur Versöhnung mit meinem Papa oder mit meinen Geschwistern oder sowas, sondern da ist auch eine Beziehung zu Gott, die da gestört ist, weil ich Gottes Wort missachtet habe an der Stelle und dass es eben immer wieder, dass er immer wieder darauf zurückkommt und immer wieder dahin führt. Natürlich, das, wie du sagst, das ist dann was man natürlich immer wieder hat, aber das ist einfach auch klar. Hier geht es um, Gott hat einen Rahmen gesetzt und gesagt ist, was gut und böse ist. Und wenn das Kind das übertritt, dann geht es nicht nur darum, dass halt irgendjemand das blöd findet, sondern es muss immer wieder, dass man immer wieder dahin kommt, das auch in Gottes Wort zu lesen. Ja. Das hilft. Das ist auch wichtig für die Kinder, dass sie das verstehen, dass es eben nicht nur darum geht, irgendeine Familienregel und Norm, die irgendjemand gesetzt hat, sondern es geht um Gottes Norm. Und da rennt schon immer wieder Diskussion, ja. Gerade wenn wir als Eltern auch Dinge setzen und dann erklären müssen, naja, aber ich habe auch die Autorität, das zu tun. Bin dein Vater und du machst halt jetzt dieses oder jenes vielleicht mal besser nicht. Oder so. Ja, also, aber dass dann das klar wird, okay, und das ist auch die Ordnung, die Gott gesetzt hat. Also, von daher ist diese, das hat ganz praktischen Bezug dann. Also, aber ich glaube, das ist wichtig, dass man diese Dimension einfach sieht. Das ist eben, sag ich mal, so ein bisschen horizontal, da ist was schiefgegangen in der Familie, mit Freunden oder mit Kindern. Aber es ist eben auch was, wo es um Gottes Gebot geht.
Also das, was im Horizontalen passiert, dass wir es immer auch in Verbindung bringen mit der Vertikalen, unserer Beziehung zu Gott. Das ist ein seliges Haus, wo Gott im Mittelpunkt steht und wo deswegen nichts passiert, was keinen Bezug zu Gott hat. Alles, was wir tun, hat einen Bezug zu Gott. Wir wollen Gott dienen, wir wollen Gott ehren, das hat einen Bezug zu Gott. Nun, wenn wir selbstsüchtig sind, wenn wir gegen die Gebote verstoßen, das hat einen Bezug zu Gott. Die Kinder sollen in der Gegenwart Gottes aufwachsen. So kann man es kurz zusammenfassen. Unter den Augen Gottes. Lass uns noch beten. Unser Herr und Gott, es ist eine wunderbare Sache, dass wir dich haben dürfen, dass wir dein Wort haben, um zu erkennen, wie der Weg der Erlösung ist und dass es ein Weg ist, der für alle unsere Kinder offen steht. Und dass es nichts Unmögliches ist, was du von uns forderst, denn das Unmögliche hast du, Herr Jesus, am Kreuz vollbracht. Ja, auch vorher schon, indem du für uns gelebt hast, du hast den Willen Gottes erfüllt, du hast die Gerechtigkeit Gottes erfüllt und hast uns so diese Gerechtigkeit erworben. Und dann am Kreuz hast du den Zorn Gottes auf dich genommen, hast unsere Sünden gesühnt und dafür gebüßt und die Strafe dafür getragen, damit wir frei ausgehen können. Herr, und so hast du uns in dieser Weise errettet, allein durch deine Gnade. Herr, und diese Gnade ist so groß und wir beten und hoffen und erwarten, dass diese Gnade sich ausdehnt auf all unsere Kinder. Und wir bitten dich, dass du uns als die wir Eltern sind oder auch werdende Eltern, dass du uns vorbereitest darauf, dass du uns segnest dazu, dass du uns hilfst im Alltag, in all diesen einzelnen Situationen, dich in den Mittelpunkt zu stellen. So im Glauben zu leben, dass erkannt wird, du bist gegenwärtig. Und dass unsere Kinder das empfinden, wie gut es ist, dir nachzufolgen, wie furchtbar es ist, in Rebellion gegen dich zu leben. Herr, bitte segne unsere Kinder dazu, dass sie früh errettet werden und nicht erst in den Schlamm dieser Welt hineingeraten, in den Sog dieser Welt, in die Verführung, in Sünden, die ein Leben lang dann negative Auswirkungen haben auf sie. Herr, wir bitten dich, dass du sie segnest, auch hier in unserer Mitte, dass all die Lehrstunden, die Predigten, die Gemeinschaften, die wir haben in der Gemeinde, dazu beitragen, dass all unsere Kinder dich lieb gewinnen, früh in ihrem Leben und dir nachfolgen, und dass es Männer und Frauen Gottes werden, die ein Leben führen zu deiner Ehre. Herr, wir verlassen uns dabei auf dich und bitten, dass du uns die nötige Weisheit schenkst, die Gnade gibst, um unsere Kinder recht zu erziehen in aller Gottesfurcht. So segne uns auch an diesem Tag noch, wenn wir weiter Gemeinschaft haben. Wir bitten dich in Jesu Namen. Amen. Amen.